Bitte da, schau her.
Was sagst
du? Wie bitte heißt das?
Ha?
Was hast du gesagt?
Bayern kurios. Ein Podcast aus den Bayernwerk-Studios von Petra Bartoli-Ieckert und Gerda Stauner.
Servus, grüß euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bayern kurios. Ich bin die Petra und mir gegenüber sitzt die Gerda. Habidere Gerda.
Hallo liebe Petra, schön, dass wir hier wieder eine neue Folge zusammen aufnehmen. Du, eine Frage, was machst du eigentlich, wenn's blitzt?
Oh Gott, dann ärgert ich mich gescheit drüber, dass ich schnell gefahren bin und hoffe, dass ich nicht sehr dumm geschaut habe und auf dem Foto nicht arg blöd daherkomme.
Also ich habe jetzt eher gemeint, die Blitze, die von oben kommen.
Ach so.
Weil jetzt ist ja wieder Zeit der Sommergewitter. Jetzt blitzt es ja wieder relativ häufig. Und vor kurzem wurde die deutsche Blitzhauptstadt ermittelt. Und das ist Kaufbeuren.
Ach, im Allgäu.
Genau, da hat es ganz genau 1,23 Blitze pro Quadratkilometer gegeben im letzten Jahr.
Wow.
Im Jahr zuvor war Rosenheim die Blitzhauptstadt, da waren es ungefähr dreimal so viele Blitze. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen Landsberg am Lech und Fürstenfeldbruck.
Also alles im Süden der Republik und alles vor den Alpen.
Genau, quasi. Das ist deshalb so, weil dieses Gelände, dieses Voralpengelände, das begünstigt die Entstehung von Gewittern und deshalb sind die Blitzhauptstädte meistens in der Region angesiedelt. Am wenigsten blitzt übrigens in Kiel.
Ach, ja gut, das wundert mich jetzt natürlich nicht.
Aha. Also aufpassen, wenn ihr im Voralpenland unterwegs seid.
Ja, und ich habe jetzt etwas mitgebracht, wofür ich vielleicht Blitzlichtgewitter kriege. Hör mal zu, Gerda.
Boah, jetzt bist du, also, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sehr beeindruckt. Zum einen ist diese Mundharmonika schon unfassbar schön. Die ist so tiefblau, es hat Blumen drauf, so Perlmuttfarben, glänzt silbern und schaut unfassbar schön aus. Und, dass du die auch noch spielen kannst, beeindruckt mich jetzt wirklich sehr.
Also drei Töne rauszubringen, da war jetzt nicht besonders schwierig. Ich bin nämlich in Wirklichkeit nicht sehr musikalisch. Aber ich habe es mir jetzt nicht nehmen lassen, praktisch einen passenden Einstieg für unser heutiges Thema zu intonieren. Heute geht es nämlich um Musik in Bayern. Da gibt es allerhand Kurioses, wo in Bayern Rekorde gebrochen wurden, wo es in Bayern Besonderheiten gibt. Und eine Besonderheit, wer hätte es gedacht, hat mit Elektromusik zu tun, also House und Techno. Gerda, wo glaubst du denn, wo war so die Wiege der Elektromusik?
Also entweder London oder New York, würde ich jetzt mal sagen.
Das liegt so auf der Hand. Mhm. Das dachte ich mir tatsächlich eigentlich auch. Und in meiner Recherche habe ich dann rausgefunden, der Geburtsort der Elektromusik wird tatsächlich in München verortet.
Okay, das hat jetzt eher mit Blasmusik verbunden.
Ja, das hat damit zu tun, dass in München in den 70er und 80er Jahren das sogenannte Arabella House quasi der Nabel der Musik war. Mhm. Im Arabella House gab es die Musicland Studios und genau dort wurde zum allerersten Mal so ganz futuristische Disco-Musik aufgenommen, nämlich der Song I Feel Love von Donna Summer und Giorgio Moroder. Mhm. Das war 1977.
Ein wunderschöner Titel.
Ja, und eine ganz innovative Produktionstechnik mit Synthesizern und es galt als das Pionierstück der elektronischen Tanzmusik. Mhm. Und in diesem Studio in München wurde sowieso mehr oder weniger Musikgeschichte geschrieben, weil gegründet wurde dieses Studio in den 1970er Jahren eben von jenem Giorgio Moroder und dort gaben sich die Musikgrößen die Klinke in die Hand. Also da haben Bands Platten aufgenommen, wie zum Beispiel Elton John, Rolling Stones, Led Zeppelin, Freddie Mercury, Queen, Iron Maiden, Deep Purple, auch deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler wie Bab oder Falco hat seinen Song Junge Römer da aufgenommen, Marius Müller-Westernhagen, sogar die Schlager-Ikone Roland Kaiser hat da ein Album aufgenommen in diesem Arabella-Haus, in diesen Musikstudios. Und nachdem dann Giorgio Moroder Mitte der 1980er Jahre seinen Hauptwohnsitz nach Los Angeles verlegt hat und eben nicht mehr da war, übernahm ein Toningenieur und Produzent, der Reinhold Mack, die Studioleitung. Heute gibt es das Studio nicht mehr, denn in den 1980er Jahren, also in der zweiten Hälfte, wurde nämlich in München die U-Bahn zum Arabella Park gebaut. Und diese Trasse war nur wenige Meter hinter der Studiowand. Und da heißt es, durch die Vibrationen waren dann quasi hochwertige Tonaufnahmen nicht mehr möglich und das Musicland Studio wurde aufgelöst. So sagt's die Legende. Der Reinhold Mack hat dem mal bei einem Radiointerview widersprochen und hat gesagt, nicht der Bau der U-Bahn, sondern eine Mieterhöhung um fast 100% waren das eigentliche Aus des Studios. Das Hochhaus gibt's immer noch, da ist heute ein Hotel drin, aber Musikgeschichte wird wahrscheinlich in dem Haus heute nicht mehr geschrieben.
Du Petra, streamst du eigentlich Musik oder hörst du Musik noch auf LP oder auf CD?
Naja, ich habe mir kürzlich auf dem Flohmarkt alte Platten vom Pumuckl gekauft und habe daheim leider festgestellt, ich habe doch keinen Plattenspieler mehr. Also schade, so einen bräuchte ich, aber eigentlich streamy vor allem.
Ja, das machen wahrscheinlich die meisten heutzutage so. Früher musste man ja entweder LPs kaufen oder später dann CDs oder man hat sich vors Radio gesetzt mit einer Kassette und hat dann die Titel vom Radio direkt aufgenommen.
Hast du das auch mal gehört?
Natürlich, klar.
Also am Freitagabend Schlager der Woche und dann hat am Ende immer der Moderator oder die Moderatorin ins Lied reingequatscht und das war ärgerlich. Oder das Band ist rausgerollt aus der Kassette und man muss dann mit dem Bleistift wieder aufdrehen.
Ich sehe schon, du warst da richtiger Profi. Aber das hat sich dann eben geändert, als 1995 ganz offiziell das Dateiformat MP3 das Licht der Welt erblickte. Und zwar geht es zurück auf den Erlanger Karl-Heinz Brandenburg, der hat geforscht am Fraunhofer Institut und seine Aufgabe oder die Aufgabe seiner Doktorarbeit war es, ein Dateiformat zu finden, mit dem man Audiodateien ganz klein komprimieren konnte, um die im besten Fall über eine digitale Telefonleitung zu verschicken. Das klingt jetzt alles kompliziert. Das waren aber die Anfänge der MP3 und ich habe ihn mal gefragt, wie es so losgegangen ist damals.
Als ich das Thema meiner Promotion vorgeschlagen bekommen habe, habe ich selber nicht daran geglaubt, dass das funktionieren könnte. Allerdings gab es ja dann sehr bald die Idee zum digitalen Hörrundfunk und damit die Idee, dass die Technologie auch millionenfach eingesetzt werden könnte. Dass es statt Millionen Milliarden Geräte geben wird, die das Format verstehen, habe ich damals und auf längere Zeit selber nicht geglaubt. Wir hatten ein tolles Team an Leuten, die an der Technologie gearbeitet haben in Erlangen. Allerdings war das dann auch so, dass die am Anfang, wie wir zwar im Standard waren, aber eine Konkurrenztechnologie für den digitalen Hörrundfunk erstmal ausgewählt wurde, doch eher deprimiert waren. Wir haben dann von Freunden in den USA den Tipp bekommen, schaut doch mal ins Internet, da wird so etwas gebraucht. Und das hat dann den richtig großen Durchbruch gebracht für das Team.
Ja, der Karl-Heinz Brandenburg hat ab 1982 eben angefangen zu forschen und er hat dann relativ schnell einen Song sich ausgewählt, mit dem er immer diese Qualität geprüft hat, diese Audioqualität. Das war Tom Steiner von Susan Vega und in einem Interview hat er mal verraten, dass er diesen Song tausende Male gehört hat und am Anfang hat er wortwörtlich gesagt, hat es links und rechts im Ohr gekratzt, als er diese Audiodatei abgespielt hat, diese komprimierte Musik. Aber es wurde immer besser und irgendwann, wie gesagt, war es soweit, dass es dann in die Welt hinausging. 1997 hat dann ein australischer Student mit einer gestohlenen Kreditkartennummer die Software erworben. hat es dann aber frei ins Netz gestellt. Mhm. Das heißt, ab dem Zeitpunkt war es Volkssport, dass man CDs rippt, also praktisch die dann einfach für abspeichert bei sich und dann auch weiter verschicken kann. Und auf einmal war Musik natürlich relativ kostengünstig. Und das hat die Musikwelt nachhaltig verändert.
Ja, aber am Anfang stand die Erfindung von dem Karl-Heinz Brandenburg.
Aus Erlangen.
Aus Erlangen. Und ihm blieb auf jeden Fall der Ohrwurm des Liedes Tom Steiner.
Franzosenweger, genau.
Ja, wenn ich an Musik und Bayern denke, dann wäre mir jetzt tatsächlich MP3 nicht als erstes eingefallen, sondern wahrscheinlich Volksmusik. Das ist so die Richtung, die sehr viele mit Bayern verbinden. Und wenn man an Volksmusik denkt, dann denkt man wahrscheinlich an Blasmusik, an Jodeln, an Zwiefacher, an Landler, Zittermusik, Alphornbläser. Und viele schmeißen das einfach in einen Topf. Mhm. Nicht nur Touristen und Touristinnen, die mit Bayern nicht so vertraut sind, sondern auch tatsächlich die Leute aus Bayern können oft das Ganze gar nicht so verorten. Und dabei ist Volksmusik oft durchaus sehr regional. Und ich habe jetzt zwei der besonderen Volksmusikrichtungen mal rausgesucht und mich näher damit beschäftigt. Und die eine ist der Zwiefache. Gerda, konntest du einen Zwiefachen?
Zu meiner Schande muss ich gestehen, nein. Meine Mutter wird sich jetzt wahrscheinlich denken, oh mein Gott, das Mädel kann nix. Aber ich kann es leider nicht.
eigentlich gehört das dazu, vor allem, du bist aus der nordwestlichen Oberpfalz und da ist der Ursprung des Zwiefachen.
Es gibt auch jedes Jahr in der Oberpfalz einen Zwiefachen-Tag, aber ich habe noch nicht daran teilgenommen.
Aha. Also der Zwiefache ist eben regional ganz klar zuzuordnen für Niederbayern und die Oberpfalz. Der älteste schriftliche Beleg über den Zwiefachen, der stammt von 1730 und liegt im Stadtarchiv in Amberg. Und seit 2016 steht diese besondere Musik mit Tanz auch im UNESCO-Verzeichnis. Mhm. Also was ganz Besonderes. Mhm. Wer den Zwiefachen nicht kennt, kurz erklärt, der Rhythmus dieser Musik ist, das Besondere daran ist, dass der Rhythmus zwischen einem Zweiviertel- und einem Dreivierteltakt ständig hin und her wechselt. Also man tanzt in eine Richtung, dann kommt der Dreher, dann tanzt man wieder in eine Richtung und dieser Taktwechsel, der hat wahrscheinlich auch der namensgebend dann dazu beigetragen, dass er Zwiefacher heißt, durch die zwei verschiedenen Taktarten. Es gibt aber noch eine zweite Erklärung, warum der Zwiefache Zwiefache heißt, weil er war auch der erste, einer der ersten Paartänze. Vorher hat man eher Reigentänze getanzt.
Okay. Aha. Und dann konnte man sich endlich mal näher kommen.
Ja, genau. Also das und auf jeden Fall ist der Zwiefache eine Herausforderung. Übrigens, was ich sehr amüsant finde, der Stofferl Well von den Well-Brüdern, der hat einmal gesagt, es gibt noch eine weitere Erklärung für den Namen Zwiefacher. Er hat gesagt, der Zwiefache heißt Zwiefache, weil er kein Einfacher ist.
Das ist auch eine schöne Erklärung.
Ja, und eine weitere besondere Form der bayerischen Volksmusik, das ist sicher das Gstanzeln. Hat man über dich schon mal Gstanzel gemacht, Gerda?
Nein, aber ich kann mich erinnern, dass bei der Hochzeit meines Bruders, der ist um einiges älter als ich, da waren Gstanzl-Sängerinnen da und die haben mich total fasziniert, weil das einfach ja schon eine besondere Kunst ist.
Und es ist vor allem eine sehr spontane Kunst. Da gibt es ja eigentlich keine Vorgaben. Es ist ein gereimtes Spottlied, das so auf Bayerisch gesungen wird, wird typischerweise begleitet, zum Beispiel von einem Akkordeon, von einer steirischen Harmonika oder von so einer kleinen Musikbesetzung. Und es gibt so klare Richtlinien. Es sind in der Regel vier Zeilen, ein klarer Reim, eine einfache Melodie und der Text, der steht im Vordergrund. Da ist alles drin, Witz, Spott, Seitenhiebe. Und in richtig gute Gstanzler, die können einfach richtig schnell und spontan aufs Publikum reagieren oder sogar auf andere Gstanzler, sodass man sich so einen Gstanzl-Wettbewerb liefert. Was ich kurios dazu gefunden habe, ist, vor einigen Jahren hat der Bayerische Rundfunk mal eine Fortbildung für Lehrkräfte angeboten, und zwar mit dem Titel Lernen mit dem Gstanzl. Mhm. Und da wurde aufbereitet, dass Lernen ja Spaß machen kann, wenn man Dinge in Musik und Reimform übersetzt. Und so sollten Schülerinnen und Schüler mittels dieses Sprechgesangs praktisch nicht nur eine Beziehung zur Heimat bekommen und eben zur Musik, sondern auch die Inhalte von Schulfächern transportiert werden. Also die haben sie überlegt, man könnte in dieser AABB-Reimform zum Beispiel mathematische Inhalte oder weiß nicht, Sportnachrichten, Tagesnachrichten, was auch immer, in Reimform mit Humor bringen, und so wäre das quasi eine ungewöhnliche Art und Weise, einen Unterrichtsstoff näher zu bringen. Mhm. Also Gerda, vielleicht machen wir unsere nächste Folge da in Gstanzl-Form.
Okay, da muss ich, glaube ich, noch ganz viele Nüsse essen, dass mein Hirn fit genug ist.
Ja, dass du schnell reagieren kannst.
Genau.
Machen wir einen Wettbewerb.
Okay. Ja, beim nächsten Thema, da musste ich selber echt wirklich staunen, als ich das recherchiert habe, weil ich das gar nicht glauben konnte. Die französische Nationalhymne wurde für einen Mann aus Cham geschrieben.
Nein.
Tatsächlich.
Wow.
Ja, also das ist schon eine ganze Zeit lang her, über 300 Jahre. Also ist es ja, dass der Nikolaus Luckner geboren wurde in Cham 1722 als Sohn eines Gastwirts und Bürgermeisters. Und der hätte eigentlich Geistlicher werden sollen. Hat nicht ganz geklappt. Er ist 1741 in die Bayerische Armee eingetreten und ist aber ganz schnell zu einem der gefürchtetsten Offiziere Europas geworden und hat dafür verschiedene Herrscher gekämpft. Das Besondere an ihm war, dass seine Soldaten zu 100% hinter ihm standen, weil er eben selber bürgerlich war und kein Adliger. Und deshalb haben die alles für ihn gegeben. Irgendwann ist aber dann doch in den Adelsstand erhoben worden, erst zum Grafen und 1791 dann zum Marschall von Frankreich.
Ein Karma.
Ein Karma, genau.
Und was hat das jetzt mit der Nationalhymne?
Geht nur weiter, genau. Also zum einen durfte er sich dann ab 1791 als Cousin des Königs ansprechen lassen. Das finde ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und in dem Jahr sollte er dann auch Frankreich gegen Österreich verteidigen. Oder andersrum, Frankreich hat Österreich den Krieg erklärt und er sollte gegen die Österreicher kämpfen mit seinen Soldaten. Das Problem war nur, dass die ganze Mannschaft nicht so fit war. Also die Soldaten waren nicht unbedingt in kampfstarker Verfassung. Und deshalb hat ein Leutnant, der Rouget de Lille, das ist ein schwieriger Name, der hat ein heftiges Kampflied geschrieben, und zwar die Marseillaise.
Ah, okay.
Und
als Motivationssong.
Genau, und die hat er dann seinem Kommandeur, dem Marschall Luckner, gewidmet. Dem Karma.
Dem Karma. Also die Marseillaise ist einem Karma gewidmet.
Genau. Dann war es aber so, dass das alles nicht so wirklich gut funktioniert hat. Der Marschall hat zwar die Österreicher so ein bisschen in Schach halten können, aber 1793 hat er dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, hat um seine Entlassung gebeten und ist dann nach Paris und wollte sich dort seine Rente abholen. Paris ist aber zu der Zeit gerade in der Revolution versunken. Das wurde ihm zum Verhängnis. Jemand hat ihn denunziert und er ist letzten Endes auf der Guillotine gelandet.
Oh.
Genau. Ein Jahr später wurde er dann rehabilitiert, aber
das ist tragisch.
War es dann schon zu spät. Und jetzt ist es so, dass in Cham auf dem Marktplatz jeden Tag um 11:55 ein Glockenspiel erklingt. Und wenn man genau hinhört, dann erkennt man die französische Nationalhymne.
Nein.
Tatsächlich.
Gerda, da müssen wir hinfahren. Das müssen wir uns anhören. Wow. Aha. Ja, interessant, weil Musik und Bayern würde ich nicht an die Marseillaise denken und auch nicht in erster Linie an Oper. Und doch hat Oper mit Bayern sehr viel zu tun. Fällt dir irgendwas ganz spontan ein, wenn du an Oper und Bayern denkst?
Also wenn ich an Oper denke, muss ich an Italien denken und an Verona. Da habe ich schon mehrere Opern
gesehen. Das ist naheliegend, genau. Wobei, was tatsächlich in Bayern schon naheliegend ist, der König Ludwig II. War besessen von Opern und hat den Richard Wagner sehr gefördert. Mhm. Deshalb haben wir natürlich einen Opern-Hotspot bei uns
in
Franken, in Bayreuth, wo das Festspielhaus steht und wo alljährlich die Bayreuther Festspiele stattfinden und die ganze Welt- und Politprominenz dort zu Gast ist. Demnächst auch wieder, findet immer Ende Juli bis Ende August statt. Aber ansonsten fällt bei Opern und Bayern eine ganz besondere Frau noch auf. Das finde ich sehr spannend. Anfang, als die Oper so ihren Anfang nahm, so um 1600, da gab es schon Frauen auf der Bühne. Die waren auch Sängerinnen, die hat man einfach auch gebraucht. Und in Italien, wo du schon Opern gehört hast, da durften Frauen auch relativ früh in der Öffentlichkeit singen und in der Oper auftreten. Ruhm haben aber natürlich meistens die Männer geerntet für ihren Gesang. Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar die Rosa Bavarese. Eigentlich hieß sie mit bürgerlichem Namen Maria Rosa Schwarzmann und sie war die Tochter von einem Metzger. Sie hatte wohl eine außergewöhnliche Stimme und wurde deshalb auch als Operndiva damals schon bekannt und hat sich dann selber den Künstlernamen Rosa Bavarese gegeben, also die bayerische Rose. Und nachdem sie so eine virtuose Sängerin war, wurde sie auch 1732 in den Verband der kurfürstlich-bayerischen Hofkapelle in München aufgenommen. Leider ist sie heute sehr in Vergessenheit geraten, aber 2006 hat sie ein kleines Andenken bekommen. In dem Stadtteil München-Neuhausen-Nymphenburg ist nämlich eine Straße nach ihr benannt worden, die Rosa Bavarese. Und weil wir schon in München sind, müssen wir hier natürlich auch erwähnen, dass die Bayerische Staatsoper dort auch etwas Besonderes ist hinsichtlich Bayern und Musik. Die hat nämlich eine 350 Jahre lange Geschichte. Sie gilt als das größte Opernhaus Deutschlands. Was glaubst du, wie viele Leute da reinpassen?
Oh, 600?
Weit gefehlt. Über 2100.
Nein. Echt?
Jawohl.
Krass, okay.
Und was auch noch einzigartig ist, die Münchner Oper ist sehr, volksnah. Also die öffnet jedes Mal ihre Türen sozusagen mit der Aktion Oper für alle. Seit 1990 wird vor der Oper auf dem Max-Josef-Platz auf einer Großleinwand eine Opernaufführung übertragen. Der Platz ist öffentlich zugänglich. Man kann da mit Picknickdecke oder mit so kleinen Stühle vorbeikommen. Der Eintritt ist frei und kann so quasi mitten im Herzen von München Outdoor Oper erleben.
Das ist ja eine tolle Idee.
Ja, dieses Jahr ist es leider schon vorbei. Also es war am 4. Juli.
Okay.
Aber es gibt noch weitere Gelegenheiten, so sich der Oper zu nähern. Immer freitags öffnen die Vorräume der Oper, die Apollon-Foyers, die Türen, und da kann man sich dann in so Sitzsäcke setzen und entspannen und auch an Kopfhörerstationen Opern hören. Sodass
Idee.
Da wirklich das sehr niedrigschwellig ist, das Angebot. Jetzt habe ich noch einen kleinen Fun-Fact für dich. Vielleicht wäre die Münchner Oper noch berühmter, wenn die damals dem Mozart einen Job angeboten hätten. Der kam nämlich tatsächlich als 14-Jähriger.
Also als er war ja schon ein Wunderkind,
Jugendlicher,
glaube ich,
oder? Genau. Ja, kam der, also 1769, kam nach München und er bekam als Teenager den Auftrag, eine Oper am Hofe zu komponieren.
Okay, mit 14, wow.
Ja, die wurde dann auch tatsächlich in München uraufgeführt. Und was war dann? Mozart wollte eigentlich eine feste Stelle, aber in München war leider keine frei. Und deshalb ist er weitergezogen nach Wien. Und so sind jetzt Salzburg und Wien Mozartstädte, München leider nicht.
Eine verpasste Chance.
Ich dachte mir, ich hole mir jetzt noch jemanden ins Boot, der eine besondere Verbindung zu Oper hat, und zwar der Kabarettist Martin Frank. Wer den schon mal auf der Bühne erlebt hat, der weiß, dass er dort immer wieder Opernarien in seine Kabarettstücke mit einbaut. Der hat auch seit Jahren Gesangsunterricht bei zwei Opernsängern. Mhm. Er wollte selber sogar mal Opernsänger werden. Und ich habe den Martin Frank gefragt, warum denn seiner Meinung nach jeder mal eine Oper besuchen sollte.
Ich weiß, die meisten Leute haben, glaube ich, nicht so einen großen Bezug zur Oper, weil sie immer sagen, ja, das ist ein bisschen abgestaubt, das ist uralt, das ist lang, das ist langweilig. Ja, es kann lang sein. Es gibt sehr, sehr lange Opern, die zum Teil 3-4 Stunden dauern, oder eine Wagner-Oper noch länger dauert, aber dazwischen gibt es immer wieder Pausen. Und es ist thematisch gar nicht so angestaubt, wie man immer meint. Weil die Themen, wenn ich jetzt an Don Giovanni denke oder La Traviata mit einer Doppelmoral, heute genauso aktuell sind wie zur damaligen Zeit, wie es geschrieben, wie es komponiert worden sind. Und abgesehen von der Thematik und der wunderschönen Musik, finde ich es auch sehr spannend, wenn man einfach so Orchester beobachtet, wie die arbeiten, also wie die zusammen funktionieren. Also wenn man super Platz hat in der Oper, einfach das zu beobachten, wie der Dirigent abgeht an seinem Pult oder Dirigentin und dann diese Musiker da durchpeitscht. Und ja, ich finde es auch einfach einen sportlichen Aspekt, weil nämlich diese so eine ganze Oper zum Singen für einen Sänger oder Sängerin ist ja wahnsinnig anstrengend. Das ist ja wie Hochleistungssport. Und das zu beobachten, welche Töne man eigentlich mit seinem eigenen Körper produzieren kann. Und ja, und das katapultiert ja in alle möglichen Gefühle, weil nämlich klassische Musik kann einen begeistern, kann einen beruhigen, kann aber einen genauso sehr irgendwie nerven. Also da ist alles dabei.
Ja, Opern sind ja meistens auf Italienisch. Mhm. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wo es auch bayerische Opern gibt. Ich wollte von Martin Frank noch wissen, ob er denn glaubt, dass grundsätzlich eine Oper auf Bayerisch funktioniert.
Ich bin sogar der Meinung, dass sprachlich funktioniert eine Oper auf Bayerisch 1000-mal besser als auf Hochdeutsch. Weil wir in Bayern haben ja eine sehr, sehr vokallastige Sprache, Aussprache und ja, was weiß ich, wenn man so einen Satz hat wie, welches scheußliche Gräueltat du vollzogen hast, bla bla bla, das, wenn du im Bayerischen singst und singst halt einfach, ich glaube, dass dir der Hut brennt, hast viel mehr Vokale drin und kannst, ist viel, viel dankbarer für den Sänger oder die Sängerin. Also daher, ich glaube, jede ausgebildete Opernsängerin oder Opernsänger würde sagen, ja, ich singe lieber auf Bayerisch wie auf Hochdeutsch, weil wir mehr im Bayerischen näher dran sind, glaube ich, an der italienischen Oper.
Also Gerda, auf Bayerisch, ich glaube, dass dir der Hut brennt, das als Oper super funktionieren.
Ja, Bayern war in Sachen Musik ja schon immer gut unterwegs, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat es noch einen ganz großen Aufschwung erlebt, und zwar in Sachen Instrumentenbau. Hm. Damals sind nämlich 2000 Instrumentenbauer mit ihren Familien aus Schönbach im heutigen Tschechien geflohen, also teilweise wirklich so bei Nacht und Nebel, und haben eine neue Heimat gefunden in Bubenreuth bei Erlangen. Und das Besondere war tatsächlich, Bubenreuth hatte damals 415 Einwohner. Und der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass sie die Menschen aufnehmen. Und das hat dazu geführt, dass sich innerhalb kürzester Zeit der kleine Ort zum europäischen Zentrum für Streich- und Zupfinstrumente entwickelt hat.
Wow, und seine Einwohnerzahl quasi verfünffacht hat.
Genau, und ein großer Teil dieser Einwohner hat dann auch im Musikinstrumentenbau gearbeitet. Teilweise waren es 1500 Einwohner, die beschäftigt waren. Und dann gab es so ganz große Unternehmen wie zum Beispiel Höfner, die man heute noch kennt, die dann Instrumente auch für Stars gebaut haben, wie John Lennon oder Keith Richards.
Wow.
Oder auch die Firma Framus, die teilweise auch an die Künstler Instrumente geliefert hat. Framus wurde gegründet 1954 vom Fred Wilfer, der war auch einer der Geflüchteten, Sudetendeutschen, genau. Und der hat dann ganz schnell große Namen angezogen und dahin gebracht. Und war wirklich weltweit bekannt für seine Gitarren. Also erst haben sie Geigen hergestellt und dann später Gitarren. Allerdings mussten die 1974 die Produktion einstellen, dann war es schon wieder vorbei mit dem großen Weltruhm. Hat dann leider nicht mehr funktioniert. Sein Sohn hat die Marke 1995 dann wieder aufleben lassen. unter dem Namen Framos. Vorher hatte er schon eine eigene Firma gegründet, die nur Bässe gebaut haben, also Elektrobässe, unter dem Namen Warwick. Und jetzt gibt es eben beide Firmen, Framos Warwick. Und ich habe den ehemaligen Produktionsleiter Markus Spangler mal gefragt, welche Kunden die heute betreuen und was er mit denen schon erlebt hat.
Oh, spannend.
Mit Adam Clayton von U2, der uns eingeladen hat, zu einem Konzert zu kommen. Da haben wir noch ein paar Sachen zum Besprechen gehabt. Wir sind aber zu spät gekommen und dann hat der Adam Clayton kurzerhand gesagt, du pass auf, geh mit mir von der Bühne runter. Wir besprechen das dann auf dem Weg von der Bühne zu der Tiefgarage und das haben wir dann auch so gemacht. Also bin ich mit U2 von der Bühne gegangen. Andere Geschichte war wirklich schön, das war Metallica und Robert Trujillo, wo es Rock im Park gespielt haben und er mit uns dann ein Foto gemacht hat, mit 70.000 Leuten im Hintergrund, das war sehr, sehr cool.
Ja, da kann man schon mal schwach werden, wenn man mit Metallica auf der Bühne steht und 70.000 Leute im Hintergrund hat. Allerdings finde ich noch charmanter, was er erzählt hat über seine Frau, die ist manchmal mit dabei, wenn er eben diese Showgrößen trifft und wie die dann reagiert.
Wir waren eingeladen bei Motorhead, bei Lemmy Kilmister und ich habe da mit ihm gesprochen und meine Frau war auch dabei und zum Schluss hat dann der Lemmy Kilmister dann noch gefragt, du wolltest noch ein Foto mit mir machen? Dann habe ich natürlich gesagt, ja logisch, mache ich ein Foto, will ich ein Foto mit dir und cool. Und dann hat meine Frau ein Foto mit mir und ihm gemacht und danach hat halt der Lemmy Kilmister hat dann so zu meiner Frau, zu der Steffi, hat er halt dann so gemeint, ja und wie schaut's aus, willst du auch ein Foto mit mir machen? Und meine Frau so, nö, warum? Und dann hat der Lemmy Kilmister hat dann einfach so ganz trocken gesagt, hey, du bist die erste Frau, die Nein zu mir sagt.
Eine Fränkin widersteht Lemmy Kilmister.
Ja, Bayern haben einfach Rückgrat. Ja, wir haben heute erfahren, wie facettenreich Musik in Bayern sein kann. Und das hat sich offensichtlich auch das Haus der bayerischen Geschichte gedacht. Da gibt es aktuell die Bayerische Landesausstellung genau zu diesem Thema und zwar Musik in Bayern. Diese Landesausstellung ist im Toniversum in Freyung und wir dürfen 3x2 Karten verlosen und wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf Instagram.
Ja, und wie immer kurz vor Ende unseres Podcasts haben wir wieder eine Hörerfrage bekommen und die kommt jetzt oder dieses Mal von Georg und der kommt aus der Nähe von Eichstätt.
Hallo ihr zwei, ich hätte jetzt auch mal eine Frage. Ich war vor kurzem beim Wandern und Durst habe ich gehabt, habe mir ein Kreicherl bestellt. Dann haben sie mich angeschaut von oben bis unten, wo ich herkomme. Dann haben sie nochmal gefragt, was ist denn ein Kreicherl? Dann habe ich gesagt, naja, Limo. Ja, Limo, das kennen wir. Aber Kreicherl, jetzt darf mich interessieren, woher kommt denn der Name Kreicherl eigentlich?
Ja, lieber Georg, da passt du heute ganz gut zu unserer Musiksendung. Weil Kreicherl ist tatsächlich abgeleitet vom Verb krachen, also eigentlich schon auch was sehr Klangvolles. Also gemeint ist quasi ein Ploppen oder ein Knallen und das hat die mir auch schon gedacht, als ich mich da auf die Suche gemacht habe, eine Erklärung dafür zu finden und habe eigentlich an diese typischen alten Bügelflaschen gedacht, wo Limonade abgefüllt war und dass das ja so ploppt, wenn man die so aufdrückt. Aber dabei geht der Name sogar noch viel weiter zurück. Vor den Bügelflaschen gab es die sogenannten Glaskugelflaschen oder den Glaskugelverschluss, die sogenannten Kottflaschen. Kottflaschen deshalb, weil dieser Kugelverschluss von dem Engländer Hiram Cott erfunden wurde. Und da hat er Ende des 19. Jahrhunderts dafür sogar ein Patent angemeldet. Die Flaschen konnte man öffnen, indem man von außen mit Kraft oben eine Kugel in den Flaschenhals reingedrückt hat, dann gab es so ein Knallgeräusch und dann ist die Kugel in den Kugelfang gefallen, also in so eine Ausbuchtung im Flaschenhals, die da drunter war. Und da hat es wirklich gekracht Und in diesen Flaschen wurde sehr oft Limonade abgefüllt, die ja kohlensäurehaltig war. Und dann hat man mit dem Knall die Flasche geöffnet und man hat dann das nicht als großen Knall bezeichnet, sondern als die Verkleinerungsform, die Verniedlichung. Es war also ein Kracherl, kein Krach, sondern ein Kracherl, ein kleines Knallgeräusch. Und somit war die Limonade auch ein kleines Knallgetränk. Und genau, daher kommt die Bezeichnung Kracherl heute noch in Bayern und in Österreich verwendet. Also Georg, wenn du in der süddeutschen Region oder auch in Österreich beim Wandern bist, wahrscheinlich wirst du dann vielleicht doch noch meistens verstanden. Im Harz wahrscheinlich nicht.
Jetzt habe ich aber richtig durchgekriegt. Petra, komm, wir schauen jetzt gleich mal, ob wir irgendwo ein Kracherl finden.
Ja, vielleicht in Korn, da hören wir uns die Marseillaise dazu an, während wir das Kracherl trinken.
Sehr gut. Ja, wenn ihr auch eine Frage an uns habt, die wir recherchieren sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an bayern.kurios@mail.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht über Social Media. Ihr findet uns auf Facebook und auch auf Instagram.
Also dann bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.
Ciao, für dich.